Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Die Regierungschefs in Brüssel suchen hektisch Auswege aus der Euro-Krise. Der frühere Europakommissar Verheugen bleibt gelassen.
Das ganze Krisengerede, das ich jetzt überall lebe, regt mich nicht mehr sonderlich auf. Ich kenne Europapolitik seit mehr als 40 Jahren und die Krise ist in Europa der Normalzustand.
Dazu unser Schwerpunkt. Weitere Themen: Der Ständerat sagt Ja zur Bonussteuer. Krimineller Organhandel ist ein weit verzweigtes Geschäft, nicht nur im Kosovo. Und wer kennt schon die Kandidaten? Reportage über einen Wahlkampf ohne Perspektive in Weißrussland. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Patrick Seiler mit den Nachrichten.
Der Ständerat hat sich für eine Bonussteuer ausgesprochen. Unternehmen sollen künftig Steuern zahlen für hohe Vergütungen, konkret für den Anteil, der 3 Millionen Franken übersteigt. Zudem sollen Topmanager höchstens 3 Millionen Franken erhalten, wenn ihr Unternehmen einen Verlust macht. Und die Aktionäre sollen nach dem Willen des Ständerats die hohen Vergütungen jedes Jahr bewilligen müssen. Mit der Bonussteuer und mehr Rechten für die Aktionäre will der Ständerat die Abzockerinitiative bekämpfen. Der Nationalrat will die IV-Renten von Personen überprüfen lassen, die an organisch nicht erklärbaren Schmerzen leiden, wie beispielsweise Schleudertraumata. Es geht dabei um Renten, die vor 2008 zugesprochen worden sind. Weiter hat der Nationalrat beschlossen, dass größere Unternehmen nicht gezwungen werden sollen, 1% ihrer Arbeitsplätze für IV-Rentner reservieren zu müssen. Zugestimmt hat der Nationalrat den Assistenzbeiträgen. Mit diesen sollen Behinderte künftig Betreuer anstellen können, was ihnen ein Leben zu Hause ermöglichen würde. Der Ständerat will die Zuwanderung im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit besser steuern. Damit sollen allfällige Probleme verhindert werden. Gegen den Willen des Bundesrates hat die Kleine Kammer eine entsprechende Motion von Christoffel Brändli überwiesen. Brändli begründete sein Anliegen mit den steigenden Preisen für Immobilien, der Belastung für die Verkehrsinfrastruktur, der Zersiedelung und weiteren Problemen. Die Schweizer Regierung zeigt sich besorgt ob des Kosovo-Berichts des Tessiner Europaratpolitikers Dick Marty. Marty wirft Kosovos Regierungschef Thaçi unter anderen ehemaligen Führern der kosovarischen Befreiungsarmee UCK vor, in Organhandel und Drogengeschäfte verwickelt gewesen zu sein. Christian Mövli, Schweizer Botschafter, sagt im Namen des Bundesrates:
Es ist klar, dass die Sachlage, die in diesem Bericht geschildert wird, von schweren Misshandlungen von Menschen spricht. Das weckt natürlich tiefe Emotionen und deshalb sagen wir, wiederholen wir, dass diese Anschuldigungen, diese Vorwürfe rechtlich abgeklärt werden müssen.
Das Außendepartement teilt dazu mit, die Schweiz unterstütze die Anstrengungen zur Klärung des Verschwindens zahlreicher Personen während des Kosovo-Kriegs. Dick Marty selbst hat inzwischen seine Vorwürfe gegen die kosovarische Führung noch einmal bekräftigt. Er habe Fakten und Hinweise, erklärte der Tessiner vor den Medien in Paris. Nun liege es an den zuständigen gerichtlichen Behörden, Beweise zu finden. Die Europäische Zentralbank EZB will ihr Grundkapital nahezu verdoppeln. Auf Ende Monat werde das Grundkapital auf fast 11 Milliarden Euro erhöht, teilt die EZB mit. Damit reagiert die Bank auf die Schuldenkrise in der Eurozone und die Schwankungen auf den Finanzmärkten. Das Geld aufbringen müssen die Notenbanken der EU-Länder. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Irland zu einer Schadenersatzzahlung von 15.000 Euro verurteilt. Irland hatte einer schwangeren Frau aus Litauen die Abtreibung verboten. Die Frau litt an Krebs, der zum Zeitpunkt der Schwangerschaft nicht lebensbedrohlich war. Der Gerichtshof befand Irland für schuldig, die Privat- und Familiensphäre der Frau nicht respektiert zu haben. Irland erlaubt eine Abtreibung nur, wenn das Leben der werdenden Mutter unmittelbar bedroht ist. In der Elfenbeinküste ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen zwischen Anhängern von Oppositionspolitiker Ouattara und Unterstützern von Amtsinhaber Gbagbo. Mindestens 12 Menschen kamen ums Leben, wie internationale Medien berichten. Sicherheitskräfte seien mit Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen und es seien auch Schüsse gefallen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon äußerte sich sehr besorgt über die Lage und warnte vor einem drohenden Bürgerkrieg. WikiLeaks-Gründer Julian Assange kommt auf Kaution vorerst aus der Haft frei. Ein Gericht in London hat den Einspruch der britischen Staatsanwaltschaft gegen die vorläufige Haftentlassung zurückgewiesen. Die Kaution beträgt umgerechnet 300.000 Franken und beinhaltet weitere Auflagen. Schweden fordert die Auslieferung von Assange wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.566 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.490 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 27,76 gehandelt, der Dollar zu 96,77 Rappen. Zum Wetter. In der Nacht und morgen früh schneit es im Norden zum Teil kräftig. Es muss verbreitet mit schneebedeckten Straßen und wegen starker Windböen auch mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Morgen Vormittag schneit es vor allem in den Voralpen und Alpen noch kräftig weiter. Im Flachland fällt nur noch ab und zu Schnee und am Nachmittag gibt es kurze sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei -3 und im Süden bei +1 Grad. Am Samstag fällt im Norden zunächst noch stellenweise Schnee, tagsüber wird es zeitweise sonnig bei -4 Grad, im Süden scheint die Sonne bei +3 Grad. Am Sonntag fällt in Jura-Nähe und im Süden örtlich Schnee.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Über europäische Rettungsschirme und Beruhigungspillen, der Bericht vom Gipfel in Brüssel. Und über Führungsschwäche und deutsche Stimmungsmache, das Echo-Gespräch mit dem ehemaligen Kommissar Verheugen in unserem Schwerpunkt zur Eurokrise. Dann Abzockerdebatte. Der Ständerat will eine Bonussteuer und könnte damit durchkommen. Der Nationalrat verfällt in Grabenkämpfe über die Invalidenversicherung. Außerdem Organhandel in Europa, Hintergründe zu einem schwunghaften Geschäft mit der Misere. Und es gibt zwar Oppositionskandidaten, aber... Es wird sich doch nichts ändern, sagt dieser Mann in der Reportage über Weißrussland vor den Wahlen hier im Echo der Zeit. Es ist Gipfel in Brüssel und einmal mehr dominiert der Euro alles. Eins ist klar, man will es diesmal besser machen als beim letzten Mal. Damals hatten die Regierenden angekündigt, dass sie einen permanenten Rettungsschirm für Euro-Staaten in Not schaffen würden und dass ab 2013 auch die Banken in die Pflicht genommen würden, wenn ein Euro-Staat zahlungsunfähig wird. Prompt spielten die Märkte verrückt und spekulierten gegen Irland, Portugal und Spanien. Heute will man eins vor allen Dingen, diese Märkte beruhigen. Nur wie? Aus Brüssels Bruder.
Die EU-Staats- und Regierungschefs könnten heute sehr schnell zum gemütlichen Teil übergehen, wenn sie sich an die Traktantenliste hielten. Die sieht einen Punkt vor, die Verabschiedung zweier dürrer neuer Sätze in der rechtlichen Grundlage der EU, dem Vertrag von Lissabon. Die Sätze sind kaum umstritten, sie sollen es erlauben, den derzeit provisorischen Rettungsschirm für Euro-Länder in Finanznot, wie beschlossen, durch einen bleibenden Rettungsschirm zu ersetzen. Und dann könnte es gemütlich werden, wenn es nach der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ginge. Denn sie plädierte heute schon vor dem Gipfel dafür, Ruhe zu bewahren und diesen Rettungsschirm als großen Schritt nach vorn zu verkaufen.
Das ist ein Riesenstück Solidarität unter den Euro-Mitgliedstaaten. Und das wäre ein klares und deutliches Signal, dass wir uns alle dem gleichen Ziel verschrieben haben, nämlich mit einer stabilen Währung auch ein stabiles Europa sicherzustellen.
So wie Merkel denken auch andere Staatschefs, vor allem die aus Ländern, die finanziell vergleichsweise gut dastehen. Wieder andere aber werden die Gemütlichkeit mit Sicherheit stören. Es brauche jetzt mehr, um die Märkte zu beruhigen, denken sie. Spanien zum Beispiel möchte den provisorischen Rettungsschirm vergrößern. Derzeit stehen da maximal 750 Milliarden Euro zur Verfügung. Im Umlauf ist der Vorschlag, den Schirm zu verdoppeln auf 1,5 Billionen Euro. Und der Luxemburger Jean-Claude Juncker wird einmal mehr für seine Idee werben, Eurobonds aufzulegen, eine gemeinsame Staatsanleihe aller Euro-Länder. So kämen auch die schwer verschuldeten Länder wieder vergleichsweise billig zu frischem Geld. Für Deutschland hingegen würde sich der Schuldendienst wohl ein wenig verteuern. Eurobonds würden einen gewaltigen wirtschafts- und finanzpolitischen Integrationsschub bedeuten. So etwas werden die EU-Chefs nicht heute auf die Schnelle beschließen. Sicher ist aber auch, dass Deutschland sich um diese Diskussion nicht mehr drücken kann. Und streiten wird man letztlich wohl darum, wie viel von dieser Diskussion, zum Beispiel in Form einer gemeinsamen Absichtserklärung, nach außen dringen soll. Der gemütliche Teil wird wohl ziemlich ungemütlich.
Urs Bruderer berichtete vom Gipfel in Brüssel. Wie schlimm steht es um den Euro und warum und wer müsste was tun? Ich sprach darüber mit dem deutschen Europapolitiker Günther Verheugen. Der Sozialdemokrat war ein Jahrzehnt lang in führender Position in Brüssel als Kommissar und zeitweise als stellvertretender Präsident der Europäischen Kommission. Er war zuständig erst für die Erweiterung und dann für die Industrie. Heute lehrt Verheugen als Professor in Frankfurt an der Oder. Ich fragte ihn zunächst, wenn manche schon vom möglichen Zusammenbruch der Gemeinschaftswährung sprechen, haben Sie recht oder ist das Panikmache?
Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass der Euro vor dem Zusammenbruch steht. Er ist noch nicht einmal in einer wirklichen Krise. Die europäische Gemeinschaftswährung als solche ist gar nicht in Gefahr. Und vor allen Dingen die Sorge, die viele Menschen umtreibt, vor allen Dingen in Deutschland, dass die Stabilität der Währung gefährdet wäre und aus dem harten Euro ein weicher Euro mit schleichender Entwertung wird. Diese Sorge ist vollkommen unbegründet. Was wir haben, ist nicht eine Währungskrise. Was wir haben, ist die Schuldenkrise einiger Mitglieder der Währungsunion, die sich auswirkt auf die übrigen Teilnehmer.
Zur Bewältigung dieser Schuldenkrise blicken viele jetzt nach Deutschland. Verhält sich die Kanzlerin auf der Höhe dieser turbulenten Zeiten?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die deutsche Regierung eine sehr fatale Fehleinschätzung begangen hat am Anfang dieses Jahres, als sie der Meinung war, man müsse sich um die Griechenlandfrage nicht kümmern. Das sei eine so bedeutungslose Volkswirtschaft, dass es keine Auswirkungen haben könne auf den allgemeinen Zustand. Inzwischen wissen wir, dass gerade deutsche Banken mit enormen Risiken behaftet sind, was die Anleihen aus den schwächeren EU-Staaten angeht. Und was Deutschland hier zu bedenken hat, ist, dass man nicht den Eindruck erwecken sollte, man rettet Griechenland, man rettet Portugal, man rettet Irland oder wen auch immer, wenn man in Wahrheit die deutschen Banken rettet.
Manche sprechen schon ringsrum in den anderen Ländern in Leitartikeln von der Arroganz der Macht, von neokolonialistischen Tendenzen, die es in Deutschland gäbe. Ist das übertrieben oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist übertrieben. Also die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin war doch in ihrem Ton sehr um Verständigung bemüht, sehr moderat. Sie hat die Grundlinien der deutschen Europapolitik doch noch einmal sehr förmlich bekräftigt. Und das glaube ich ihr auch. Aber das Problem ist halt, dass auch durch Verschulden der Regierung in Deutschland eine aufgeheizte, ja, ich möchte beinahe sagen aufgehetzte Stimmung entstanden ist, in der es sehr, sehr schwer ist, der Wählerschaft und alle diese Menschen, die sich jetzt aufregen, sind ja nun mal Wählerinnen und Wähler, zu vermitteln, dass es im Interesse Deutschlands liegt, jetzt konstruktiv an einer Lösung mitzuwirken, die die erkennbaren Schwächen innerhalb der Konstruktion der Gemeinschaftswährung beseitigt.
Andererseits liest man gerade jüngst jetzt, dass die Opposition stark Druck macht auf die Kanzlerin und von ihr einen entscheidenden Schritt Richtung, sagen wir mal, Europäisierung der deutschen Wirtschaftspolitik und mehr Solidarität verlangt. Sehen Sie einen Kurswechsel da?
Ja? Nein, das ist ja kein andererseits. Ich meine, bin sehr froh darüber, dass die Oppositionsparteien in dieser schwierigen Lage nicht der populistischen Versuchung folgen. Das wäre ja auch möglich. Und eine europafeindliche oder Europa kritische Haltung Deutschlands anmahnen, sondern die deutschen Oppositionsparteien verhalten sich außerordentlich verantwortungsbewusst und sagen, wir brauchen in dieser Lage nicht weniger Europa, sondern mehr. Ich selber habe ein kleines Bedenken bei der Frage, was das konkret heißt. Also das müsste mir schon jemand erklären, welche zusätzlichen Kompetenzen denn in Zukunft auf Europa übergehen sollen. Denn eines muss man wissen, beim derzeitigen Zustand der Europäischen Union bedeutet der Übergang weiterer Kompetenzen einen massiven Machtverlust der Parlamente, ohne dass auf der europäischen Ebene entsprechende demokratische Garantien gegeben werden. Oder sagen wir es ganz klar, Kompetenzen, die jetzt noch von den Mitgliedsländern auf die europäische Ebene gehoben werden, landen bei einem weitgehend unkontrollierten bürokratischen Apparat.
Aber sehen Sie, um nochmal zur Innenpolitik zu kommen, eine Art neuen Spielraum für die Kanzlerin, dass, sagen wir, zumindest mal mehr Geld jetzt in die Hand genommen werden könnte, um diese europäische Solidarität voranzubringen?
Das glaube ich schon, zumal ja auch der völlig falsche Eindruck entstanden ist, die Deutschen hätten irgendwas gezahlt. Ist ja nicht so, dass aus den Taschen der deutschen Steuerzahler irgendetwas irgendwo hinfließt, sondern wir reden ja über ein System. Wir reden über ein Garantiesystem, bei dem, wenn es gut geht, ja überhaupt keine Leistungen fällig werden.
Gleichzeitig, Sie sagten, es gibt eine innenpolitische Stimmung und wohl auch eine berechtigte Frage, warum soll Deutschland die Zeche bezahlen für jene, die ihre Finanzen nicht im Griff haben? Ist das denn europäische Solidarität?
Ich glaube, man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man in dieser Situation, wie der Finanzminister das getan hat, Deutschland als das Musterländle darstellt. Wenn Deutschland das Musterländle wäre, wäre Deutschland nicht in einem exzessiven Defizit verfahren und es wäre nicht notwendig gewesen, in die deutsche Verfassung eine Schuldenbremse einzubauen. Ich denke, ein Hauptfehler hat auch darin gelegen, dass sich die anderen Regierungen und die Institutionen der EU in den letzten 10 Jahren einfach nicht wirklich um die Wettbewerbsfähigkeit der schwächeren Volkswirtschaften in der Europäischen Union gekümmert haben. Ist doch kein Geheimnis, dass die Länder, die jetzt in der Schuldensituation so große Schwierigkeiten haben, präzis die sind, die in ihrem Nationaleinkommen und ihrem Pro-Kopf-Einkommen weit, weit unter dem europäischen Durchschnitt liegen und deshalb ja auch seit vielen, vielen Jahren die größten Empfängungen von EU-Transferleistungen sind. Das heißt, man hätte sich viel, viel mehr um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder kümmern müssen und die Deutschen müssen selbstverständlich auch bedenken, dass die Einführung des Euro die Lage der deutschen Exportwirtschaft auf dem europäischen Markt geradezu dramatisch verbessert hat und die Wettbewerbsfähigkeit der schwächeren Volkswirtschaften noch einmal deutlich verschlechtert.
Unter den Vorschlägen, die jetzt kursieren, was wäre hilfreich? Zum Beispiel diese Minderung des Risikos mit gemeinsamen europäischen Anleihen, diese Eurobonds?
Und das ist etwas, worüber es sich jedenfalls lohnt nachzudenken und nicht gleich im Bauschenbogen zu verdammen. Ich teile allerdings die Auffassung derjenigen, dass Eurobonds jetzt auf die Schnelle keine Lösung des Problems darstellen, finde aber sehr bemerkenswert, was der Präsident der österreichischen Nationalbank gesagt hat, Herr Novotny, der sagt, dass auch um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben mit den Kapitalmärkten anderer Wirtschaftsregionen, insbesondere im amerikanischen, könnten Eurobonds langfristig gesehen sehr nützlich sein. Aber es ist keine kurzfristige Lösung.
Aber glauben Sie, es gibt Mehrheiten für sowas?
Ja, das denke ich schon.
Altkanzler Schmidt sagte, es fehle an den Persönlichkeiten, die den Durchblick haben und das europäische Format, um in dieser Krise jetzt richtig zu handeln. Sehen Sie das auch so?
Ja, da hat der alte Mann völlig recht. Das ist meine Meinung schon lange. Der derzeitige Zustand ist nicht Schwächen der Konstruktion der europäischen Einigung geschuldet oder einer Schwäche der Idee, sondern tatsächlich mangelndem Verantwortungsbewusstsein handelnder Figuren auf nationaler und europäischer Ebene und einer ganz allgemeinen Führungsschwäche.
Aber langsam mit zunehmender Erfahrung kommen Sie zur Raison, diese Leute, die hier handeln.
Das kann man nur hoffen. Ich bleibe im Kern optimistisch. Das ganze Krisengerede, das ich jetzt überlebe, regt mich nicht mehr sonderlich auf. Ich kenne Europapolitik seit mehr als 40 Jahren und die Krise ist in Europa der Normalzustand. Ja? Also wenn wir uns nicht in der Krise befinden, dann schreiben die Zeitungen von Eurosklerose, von Verkalkung des ganzen Systems, nichts geht mehr voran. Also das regt mich überhaupt nicht auf. Und ich sehe auch, dass nirgendwo in Europa das Projekt als solches wirklich in Frage gestellt wird, sondern ganz im Gegenteil, dass alle wichtigen Leute sagen, in einer solchen Lage bestätigt sich einmal mehr, dass ein einzelnes Land auf sich allein gestellt nicht bestehen kann. Und deshalb sagen doch in Wahrheit alle, wir müssen enger zusammenrücken.
Der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Günther Verheugen, über den Euro und die Krisen hier im Echo der Zeit. Nicht nur in der EU gibt der Euro viel zu reden, sondern auch in der Schweiz. Denn der Euro kommt die Schweizerische Nationalbank SNB teuer zu stehen und Bund und Kantone könnten es bald zu spüren bekommen. Das räumte der Präsident der Nationalbank Philipp Hildebrand an einem Mediengespräch ein. Barbara Wittmer war dort.
Die Schweizerische Nationalbank sitzt auf einem großen Klumpenrisiko. Ihre Devisenreserven sind auf über 200 Milliarden Franken angewachsen. Mehr als die Hälfte davon sind Euro. Vor allem in der ersten Jahreshälfte hat die Nationalbank Milliarden an Euro zugekauft und im Gegenzug Franken verkauft. Dies mit dem Ziel, den Frankenkurs zu drücken. Vizepräsident Thomas Jordan verteidigt diese Politik.
Die Maßnahmen waren notwendig in einer Phase, wo es eben ein Deflationsrisiko für die Schweiz gab. Und wir haben wirklich die Maßnahmen getroffen, die eine Abwärtsspirale und eine Deflationsspirale für die Schweiz dargestellt hätten.
Zum Preis allerdings, dass die Nationalbank nun auf riesigen Devisenreserven sitzt, die im Laufe des Jahres deutlich an Wert eingebüßt haben. Zwar hat sie in den letzten Monaten einen Teil der Eurobestände in andere Währungen wie australische Dollar oder Schwedenkrone umgetauscht, aber das Risiko bleibt.
Die Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko, aber nicht das Risiko insgesamt. Also solange wir diese Devisenreserven halten, aus geldpolitischen Gründen, haben wir große Wechselkursrisiko.
Wie groß das Wechselkursrisiko ist, zeigt ein Blick in die letzten Quartalszahlen der Nationalbank. In den ersten 9 Monaten vermeldete sie auf ihren Devisenbeständen ein Minus von mehr als 20 Milliarden Franken. Nur dank des gestiegenen Goldpreises und weiteren Erträgen verringerte sich der Verlust unter dem Strich auf 8,5 Milliarden. Wie das Jahresergebnis aussehen wird, ist noch offen. Aber angesichts des anhaltenden Höhenflugs des Frankens ist eher mit negativen als mit positiven Überraschungen zu rechnen. Das sind schlechte Aussichten, insbesondere für Bund und Kantone. Denn bisher erhielten sie aus den Gewinnreserven der Nationalbank Jahr für Jahr 2,5 Milliarden Franken. Dieser Milliardensegen könnte gefährdet sein. Präsident Philipp Hildebrand.
Was die Ausschüttung angeht, so ist das ein Thema, das wir seit Jahren betonen. Schon mein Vorgänger Jean Pierrot hat immer wieder gesagt, dass die 2,5 Milliarden nicht nachhaltig sind letztlich.
Und die Abmachung zwischen Nationalbank und Bund und Kantonen ist klar. Schreibt die Nationalbank rote Zahlen, dann kann sie in den Topf mit den Ausschüttungsreserven greifen, um damit ihre Verluste auszugleichen. Zurzeit sind rund 19 Milliarden Franken an Ausschüttungsreserven vorhanden. Angesichts der großen Wechselkursrisiken könnte der Reservetopf dann aber plötzlich ganz schnell ziemlich leer sein.
Erst spät schien die Bundespolitik der populären Abzockerinitiative etwas entgegenhalten zu wollen. Der Ständerat präsentiert nun aber einen Gegenvorschlag, der viele Elemente der Abzockerinitiative übernimmt, wenn auch in abgeschwächter Form, und der zusätzlich eine Bonissteuer vorsieht. Obwohl die Wirtschaft sich wehrt, könnte dieser Vorschlag auch im Nationalrat eine Mehrheit finden. Pascal Krauthammer.
Sie rieben sich die Augen, manche Bürgerliche heute im Ständerat, als sie zu begreifen begannen, dass die umstrittene Bonissteuer eine Mehrheit finden würde. SVP-Ständerat Hannes Germann.
Hier öffnen wir wirklich eine Büchse der Pandora und wir könnten das einmal bitter bereuen, was da rauskommt.
Von einem massiven Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit war die Rede, sogar von einem Wegzug ausländischer Konzerne, weil diese nicht bereit sein würden, Vergütungen über 3 Millionen Franken als Gewinn zu versteuern. Bis jetzt konnten diese Vergütungen doch steuerlich abgezogen werden. Trotzdem, die CVP, die sich seit kurzem an vorderster Front für eine Boni-Regelung einsetzt, und auch linke Ständeräte, die seit jeher eine Boni-Begrenzung fordern, formierten sich im Ständerat zu einer Mehrheit für die Bonissteuer. Viele betrachteten sie als das beste Rezept gegen die Abzockerinitiative, die in ihren Augen viel zu rigide formuliert ist. Auch für Ständerat Markus Stadler von der CVP-Fraktion ist die Bonissteuer der eigentliche Trumpf, mit dem man das Stimmvolk vom Gegenvorschlag überzeugen kann. Denn bisher stehe die Bevölkerung, die die exorbitanten Boni begrenzen wolle, hinter den Initianten der Abzockerinitiative.
Sie haben den Bonus des Robin Hood-Images. Und gegen diesen Bonus müssen wir etwas vorweisen können.
Eben die Bonissteuer. Unverständlich ist diese Argumentation für den Präsidenten des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse, Gerold Bührer. SVP und FDP werden die Bonissteuer nie und nimmer unterstützen, prophezeit Gerold Bührer. So lasse sich die Abzockerinitiative nicht bekämpfen.
Man kann nur einen Erfolg haben, das hat zum Beispiel jetzt die Steuerabstimmung von Ende November gezeigt, wenn das bürgerliche Lager auch in dieser Frage geschlossen auftritt. Und das wird unter diesen Vorzeichen gemäß der ständerätlichen Lösung von heute nicht der Fall sein.
Tatsächlich blasen FDP und SVP-Vertreter im Nationalrat bereits zum Angriff auf die Bonissteuer. Jetzt will der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse noch den Wirtschaftsflügel der CVP bearbeiten.
Ja, wir werden Überzeugungsarbeit machen,
bestätigt Gerold Bührer. Ob sich die CVP-Nationalräte aber von der Bonissteuer-Idee abbringen lassen, ist fraglich. CVP-Nationalrat Pirmin Bischof:
Wenn man wirklich beabsichtigt, unanständige Überentschädigungen zu bekämpfen, dann glaube ich, hat der Ständerat hier eine gute Lösung getroffen. Da bin ich überzeugt, dass das unsere nationalrätliche Fraktionsgruppe genau gleich machen wird.
Vor diesem Hintergrund sagt auch FDP-Nationalrat Philipp Müller:
So wie es bis jetzt ausschaut, wird sich die Bonissteuer wohl halten können.
Noch sind einige Hürden zu nehmen, aber nach heute ist gut möglich, dass sich das Stimmvolk am Schluss zwischen der Abzockerinitiative und dem Gegenvorschlag samt Bonissteuer entscheiden muss.
Viele Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen wollen arbeiten und sie sollen auch arbeiten. Dieser Überzeugung ist der Nationalrat. IV-Rentner sollen aber mit der 6. IV-Revision stärker in die Pflicht genommen werden. Nicht aber die Unternehmen. Sie sollen keine Quotenarbeitsplätze für Behinderte anbieten müssen. Bilanz nach der 10-stündigen Monsterdebatte. Die Bürgerlichen sind zufrieden, die Linken enttäuscht. Geraldine Eicher.
Es war eine klassische Links-Rechts-Debatte. Die Bürgerlichen sprachen von guten, notwendigen Lösungen, die Linke von gesetzgeberischen Monstrositäten, von einem Schwarz-Peter-Spiel auf Kosten der Gesellschaft. Katharina Prelitsch von den Grünen ist bitter enttäuscht. Eigentlich brauche es neue Einnahmen bei der Invalidenversicherung, was aber gemacht werde, sei sparen.
Wir werden 500 Millionen sparen und wir werden einen ganzen Teil von betroffenen Menschen ausschließen, sprich Menschen mit Schleudertrauma, Menschen mit unklaren Krankheitsbildern, Menschen mit psychischen Behinderungen, also genau diejenigen, die es ohnehin schon schwierig in der Gesellschaft haben, akzeptiert zu sein, aber schwer leiden, werden ausgeschlossen aus Berentung.
Die Linke habe gegen den latenten Vorwurf kämpfen müssen, IV-Rentnerinnen und Rentner würden Missbrauch betreiben. Vergeblich, denn die Mitteparteien stimmten mehrheitlich mit der SVP. Selbst ein zentraler Verbesserungsvorschlag von CVP-Nationalrat Reto Wierli hat von der Mitte zu wenig Unterstützung erhalten. Der Vorschlag, dass Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern mindestens 1% Behinderte beschäftigen müssen. Tatsächlich sei es gut gelaufen für sie, strahlt SVP-Nationalrat Jürg Stahl.
Hier haben die bürgerlichen Parteien gut zusammengearbeitet und dass die Linke hier keinen Reformbedarf sieht, das zeigt eigentlich der Zustand der linken Partei.
Nun hoffen SP und Grüne, dass der Ständerat noch Korrekturen vornimmt, dass er Unternehmen zu behinderten Arbeitsplätzen verpflichtet und dass Menschen mit medizinisch nicht erklärbaren Schmerzstörungen die Rente nicht rückwirkend gestrichen werden darf, Schleudertrauma-Patienten beispielsweise. Hier nämlich will der Nationalrat verstärkt Druck aufsetzen. Für SP-Nationalrat Paul Rechsteiner völlig verfehlt.
Die Bestimmung war ja nicht vorgeschlagen worden vom Bundesrat. Es gibt keine Botschaft, keine Vernehmlassung, keine seriöse Abklärung. Wir haben hier bedenkliche Erscheinungen, die zeigen, dass einiges in Schieflage geraten ist.
Der Ständerat müsse sich im zweiten Durchgang doch noch zu Korrekturen durchringen. Sonst müssten sie mit behinderten Organisationen eine ganz andere Diskussion führen, nämlich ob sie nicht das Referendum ergreifen wollen, heißt es von linker Seite. Gemach, Gemach, reagiert FDP-Nationalrat Pierre Triponnet. Die Behinderten würden mit dieser Revision auch viel gewinnen. Einarbeitungszuschüsse, Beratungen und den Assistenzbeitrag. Dank ihm könnten zahlreiche Betroffene auf einen Heimeintritt verzichten und sich daheim pflegen lassen.
Es ist nicht eine Revision gegen die Behinderten, sondern es ist eigentlich eine Revision für die Behinderten. Und von daher gesehen, ich sage jetzt etwas, was ich nicht sagen sollte, das Referendum kommt nicht.
Die Diskussion im Nationalrat war nur ein Vorgeschmack auf spätere Diskussionen rund um die 6. IV-Revision. In einem zweiten Teil nämlich geht es bald um mehr Geld und Rentenkürzungen für alle.
Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's hier mit Wahlen, die keine sind, in Weißrussland. Dazu die Reportage. Zunächst aber Europarat und Kosovo. Beweise konnte er auch heute nicht vorlegen, doch die Vorwürfe, die der Tessiner Ständerat Igmarti als Rechercheur des Europarats erhob, suchen ihresgleichen. Kurz nach Ende des Kosovo-Kriegs hätten Mitglieder der kosovarischen Befreiungsarmee UCK serbische Gefangene misshandelt, getötet und deren Organe verkauft und auch sonst ein weitverzweigtes kriminelles Netz betrieben. Politischer Kopf der UCK war der heutige Ministerpräsident des Kosovo, Hashim Thaçi. Gestern hatte Marti seinen Bericht vorgelegt, heute stand er an einer Medienkonferenz in Paris. Red und Antwort, Rudi Mäder.
Es war ein außerordentlicher Rummel heute an der Medienkonferenz in Paris. Igmarti bekräftigte seine Mafia-Vorwürfe gegen den Regierungschef des Kosovo und wurde von Journalisten mit Fragen bombardiert.
Ich hatte den Eindruck während dieser Pressekonferenz, dass ich etwas erlebe, was ich in einem früheren Leben schon erlebt habe. Von allen Seiten, wo sind die Beweise, wo sind die Beweise? Und das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, die Beweise zu sammeln. Ich habe Fakten, ich habe Indizien gesammelt und jetzt muss die weitere Arbeit von den Zuständigen gemacht.
Was ihn bei seinen Nachforschungen am meisten schockiert habe, sei, dass in Kosovo fast alle oder zumindest sehr viele wüssten, was passiert ist. Doch die Zeugen hätten Angst, sie sprechen nur anonym unter dem Schutz der Vertraulichkeit. Eine offizielle Strafuntersuchung müsse nun ein Klima schaffen, das es den Zeugen erlaube, offen zu ihren Aussagen zu stehen. Mord, Kontrolle des Heroingeschäfts, Korruption, Organhandel, das alles unter Kontrolle der Regierung. Die Kosovaren hätten ganz einfach genug davon.
Dieser Organhandel wurde auch getätigt, sogar als die Internationalen noch auf dem Platz waren in Pristina. Es gibt offensichtliche Beziehungen zwischen der Tätigkeit jetzt, 2006, 2008, mit diesem Organhandel in Pristina und dem Handel in Albanien 99/2000.
Die Strafuntersuchung dürfe nicht davor zurückschrecken, auch mächtige Leute wie Regierungschef Thaçi zur Verantwortung zu ziehen. Doch wie konkret vorgehen? Zum Beispiel könnte man die Ermittlungszuständigkeit der Eulex-Mission in Kosovo ausweiten. Vor allem aber brauche es für diese Mission politische Rückendeckung. Einen politischen Willen, die Wahrheit aufzudecken und ans Licht zu bringen.
Man muss klipp und klar von der politischen Seite sagen, dass mit der Justiz kein Kompromiss möglich ist. Und es gibt keine Gründe der politischen Opportunität, die eine Straflosigkeit begründen. Das ist, ich glaube, das Message von diesem Bericht.
Es gehe nicht an, die Augen zu schließen, weil man die Stabilität der Regierung nicht gefährden wolle. Kosovo könne seine Zukunft nicht auf Lügen und Schweigen über diese Verbrechen bauen. Er glaube, dass das Land die Wahrheit verkraften könne. Es gebe so etwas wie eine Dynamik der Wahrheit und er hoffe, mit seinem Bericht diesen Prozess angestoßen zu haben.
Rudi Mäder aus Paris. Ganz unabhängig davon, ob sich dieser besonders grausame Fall im Kosovo so zugetragen hat, wie Ständerat Marti ihn darstellt, sein Bericht wirft ein Schlaglicht auf den Organhandel. Es gibt einen internationalen Markt für menschliche Körperteile, einen schwunghaften Handel und kriminelle Netze, über die er organisiert ist. Die deutsche Journalistin und Buchautorin Martina Keller hat zum Thema recherchiert und mir den Markt beschrieben.
Der Organhandel ist ein weltweites Phänomen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 10% der verpflanzten Nieren an reiche Patienten gehen und dass die Spender dann eben aus ärmeren Ländern stammen und ja womöglich aus finanziellen Gründen dann ihre Körperteile da zur Verfügung gestellt haben. In Osteuropa gibt es mehrere arme Länder, zum Beispiel auch Moldawien. Und ich habe dort selber vor einigen Jahren recherchiert. Dort wurden Spender angeworben mit Versprechungen, sie würden dann vielleicht $2000 bekommen, wenn sie ihre Niere spenden. Und die wurden dann von der Organisation in die Türkei gebracht und die wurden operiert, nach 5 Tagen wieder in den Bus gesetzt, nach Hause zurück, haben keinerlei Nachsorge. Und es ist also eine richtige Ausbeutung und es sind auch vor allen Dingen Personen, die besonders elend dran sind.
Gibt es Gesetzmäßigkeiten in dem Geschäft? Wer sind die Zulieferer, wer sind die Abnehmer?
Also die Abnehmer sind wohlhabende Patienten, denn es kostet sehr viel, so eine Niere sich zu kaufen. Also die Margen, die gehen von vielleicht $50,000 bis hoch auf $200,000 oder $250,000. Die Lieferanten sind immer Menschen, die also finanziell schlecht gestellt sind und die vielleicht auch obendrein kein Umfeld haben, das sie vor so einem Schritt bewahrt. Und organisiert wird das Ganze über Mittelsmänner. Das sind Chirurgen, müssen natürlich mitmachen, aber es gibt auch Patientenvermittler in den Ländern, die dann über Foren den Patienten bekannt sind, die auch ihren Teil daran verdienen. Das hat also wirklich schon den Charakter von organisierter Kriminalität.
Ist es denn in jedem Fall illegal? Geschieht das immer in, sagen wir, Hinterzimmern einer undurchsichtigen kriminellen Halbwelt?
Der Organhandel ist weltweit geächtet und in zahlreichen internationalen Normen verboten. Es ist eher die Frage, wie kann man verhindern, dass gegen dieses Gebot verstoßen wird. Und das ist sehr schwierig, weil der Organhandel über Ländergrenzen hinweg organisiert ist. Also meinetwegen kommen die Empfänger aus den USA, die Spender kommen vielleicht aus Brasilien und operiert wird womöglich in Kanada oder in Deutschland. Und dann heißt das für die Justizbehörden, wenn sie anfangen zu ermitteln, einen Verdacht haben, dann müssen die Spender in dem einen Land aufsuchen, Patienten in dem anderen. Und das ist praktisch überhaupt nicht zu leisten.
Sie sprachen von dem Gefälle, das in dem Handel drin ist. Aber im Prinzip ist das ja eigentlich eine gute Sache. Es geht um die Rettung von Menschenleben.
Es hat niemand ein Anrecht auf einen Körperteil eines anderen Menschen. Es gibt ja ein Grundrecht. Das hat ja wirklich den Charakter von einem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und es ist immer ein Grenzgang, wenn man sich zu einer Organspende bereit erklärt, also auch unter nicht finanziellen Ausbeuterbedingungen. Und ich kann nur sagen, es ist eine hochherzige Entscheidung, wenn jemand das freiwillig macht. Aber es ist ein Grenzgang, denn es ist immer auch eine Selbstverstümmelung. Das darf man nicht vergessen.
Sehen Sie eine Handhabe, was müsste, könnte getan werden? Haben die Staaten irgendwelche Instrumente, um den Handel mit Organen zu regulieren zumindest?
Also ich denke, jeder Staat muss in seinen eigenen Grenzen das Mögliche tun. Zum Beispiel gibt es in Deutschland immerhin noch eine Beschränkung bei der Lebendorganspende. Also wenn ein Gesunder einem Kranken ein Organ von einem Körperteil von sich gibt, eine Niere, die müssen einander persönlich eng verbunden sein. Das ist so zumindest ein Indiz dafür, dass aus persönlichen altruistischen Gründen gespendet wird, aber nicht aus finanziellen Gründen und unter finanziellem Druck sozusagen gehandelt wird. Das ist natürlich im Einzelfall schwer nachzuprüfen und es kostet einen erheblichen Aufwand. Und nicht alle Kommissionen, die das prüfen sollen, gucken dann, machen ein Interview mit beiden Teilen des Spender-Empfänger-Paares.
Sagt die Journalistin und Buchautorin Martina Keller. Es gibt keinen Zweifel, der alte Präsident Weißrusslands wird der neue sein, Alexander Lukaschenko, oft als der letzte Diktator Europas bezeichnet. Bei den Wahlen am Wochenende wird er sich durchsetzen. Der Wahlkampf ist so orchestriert, dass seine neuen Gegenkandidaten kaum zur Kenntnis genommen werden. Die Opposition will sich aber nicht zum Vornherein geschlagen geben. Peter Gissling war bei einer kleinen Wahlkundgebung in Stanowitschi bei Minsk.
Am Eingang zum Warenmarkt von Stanowitschi weist zuerst mal kaum was darauf hin, dass hier in wenigen Minuten eine Kundgebung der politischen Opposition stattfinden wird. Eine ältere Frau hält ein quiekendes Plastikspielzeug feil. Was Sie denn von der bevorstehenden Präsidentenwahl erwarte? Sie erwarte gar nichts, alles werde so bleiben wie bisher. Sie sei für Lukaschenko, für den bisherigen Präsidenten und sehe keinen Grund, irgendwas zu ändern. Alles im Land sei stabil und ruhig. Der Vorplatz zum Marktgebäude Nummer 1 in Stanovici ist mit Schnee bedeckt. Vor dessen Eingang haben sich Mitglieder der weißrussischen Bürgerbewegung Gavri Pravdu, zu Deutsch sagt die Wahrheit, in Position gebracht und machen mit einem Megafon auf den kurzen Auftritt des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Wladimir Nikolajew aufmerksam. Liebe Leute, seid nicht gleichgültig. Am 19. wird einmal mehr unser Schicksal entschieden. Wir müssen wählen zwischen einer neuen Entwicklung oder der bisherigen Scheinstabilität. Nur wenige Passantinnen und Passanten auf dem Platz aber sind bereit einzuhalten. Die meisten lassen sich von den Aktivisten zwar ein Flugblatt zustecken, versuchen dann aber weiterzugehen. Eher, so meint dieser Mann, sehe eben keinen Sinn, dem Wahlkampfauftritt eines Oppositionskandidaten beizuwohnen. Es ist doch klar, alles wird bleiben, wie es war. Schließlich kommt in einem dunklen Wintermantel Nikolajew auf den Platz. Während seines Auftritts am Megafon wird er von der umstehenden kleinen Zuhörerschaft mit Fragen oder mit Einwänden immer wieder unterbrochen. Viele sehen der Wahl vom Sonntag eben wenig optimistisch entgegen. Wir müssen unsere Chance jetzt nutzen. Es wird nicht so schnell eine zweite geben, meint Nikolajew. Auf dem Land wissen die meisten ja gar nichts von den oppositionellen Gegenkandidaten, wirft schließlich diese Frau ein. Nikolajew meint, dass sich die Bevölkerung in den abgelegeneren Regionen von Weißrussland geradezu fürchte, sich zu einem Oppositionskandidaten zu bekennen. Trotzdem, so Nikolajew, man dürfe nicht resignieren. Wir haben kürzlich die Resultate einer Meinungsumfrage erhalten. Auf die Frage, ob die Diktatur in unserem Land zu besiegen sei, haben 65% mit Nein geantwortet. Das ist doch das Schlimme. Und das ist dann auch der Grund, weshalb ich hier stehe und kämpfe. Wir müssen etwas bewegen. Der Wahlkampfauftritt des Schriftstellers Nikolajew entwickelt sich so immer mehr zu einem Dialog. Ein jüngerer Mann versucht, sich durch die Reihen der Zuhörerschaft etwas nach vorn zu kämpfen und wirft schließlich ein:
Скажите, пожалуйста, как вы вообще можете хоть как-то повлиять на те выборы, на досрочные?
Die Wahlzettel, die jetzt in diesen Tagen vorzeitig in den Betrieben und Kasernen unseres Landes verteilt und eingeworfen werden, die werden doch erfahrungsgemäß verfälscht. Ja, meint Nikolajew, unsere Wahlbeobachter werden am Sonntag zwar vor Ort sein können, die vorzeitigen Stimmabgaben in unserem Land entziehen sich aber jeder Kontrolle. Die große Mehrheit der Bevölkerung in Weißrussland scheint ihr Schicksal ergeben hinzunehmen. Das habe mit der Landespsychologie zu tun, die von Präsident Lukaschenko stark geprägt sei, meint Nikolajew. Überall werde der amtierende Präsident als Heilsbringer dargestellt, als Garant, ohne den das ganze Gefüge des Landes aus dem wackeligen Gleichgewicht geraten könnte. Seit Jahren impft Lukaschenko seinen Leuten ein, er sei es höchstpersönlich, der die Gehälter und Renten für die Bürgerinnen und Bürger bereitstelle, der für das tägliche Brot sorge. Die Bürger haben nicht begriffen, dass sie selbst es sind, die für ihren bescheidenen Wohlstand sorgen. Zwar, und dafür hatte gewiss der Druck aus dem Ausland gesorgt, zwar haben sich bei der jetzigen Präsidentschaftswahl alle Präsidentschaftskandidaten, also auch die weißrussische Opposition, am Staatsfernsehen vorstellen können. Der Opposition aber sei es verwehrt, Kundgebungen und Versammlungen in größerem Stile durchzuführen, meint Nikolajews Wahlkampfhelfer Andrei Schewtschik. Der Staat hat eben dafür gesorgt, dass es keine großen Versammlungen auf Plätzen geben kann. Andererseits, unser Volk ist auch eingeschüchtert. Viele würden sich auch scheuen, sich in großer Menge auf einem Platz zu versammeln. Es ist in Weißrussland kaum jemand anzutreffen, der daran glaubt, dass bei der Wahl vom kommenden Sonntag der amtierende diktatorische Präsident Alexander Lukaschenko gefährdet sein könnte. Allenfalls könne es zu einem zweiten Wahlgang kommen. Aber auch dies, so meint diese Frau, sei eher unwahrscheinlich. Ich wäre natürlich froh, wenn die Wahl etwas ändern könnte, aber ich bin sicher, sie wird wieder verfälscht werden und alles wird bleiben, wie es ist. Vielleicht aber kann die Wahl Anstoß geben, damit die Menschen etwas selbstbewusster werden, auf das sich vielleicht in ein paar Jahren etwas ändern wird.
Die Reportage aus Stanovici von Peter Gissling. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin und für die Nachrichten Thomas Kürnzi. Am Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News und auf der Musikwelle oder im Internet echo.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.